SWR 1 Rheinland-Pfalz. Thema heute.
Eskalationskurs mit Jürgen Kurt.
Gestern Abend um ungefähr 22.30 Uhr hat Putin ein Dekret veröffentlicht, wonach europäische Gasversorger jetzt von Russland sanktioniert werden.
Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck heute im Bundestag mit dicken Augenringen. Es war wohl eine lange Nacht. Wir sehen, auf Sanktion folgt die Gegensanktion. Putin hat den Gashahn nach Westen weiter zugedreht. Gazprom in Russland beliefert nicht mehr Gazprom in Deutschland. Denn die deutsche Gazprom steht inzwischen unter staatlicher Aufsicht. Minister Habeck will uns beruhigen, will uns sagen, das Gas ist sicher.
Der Markt bietet andere Alternativen. Sie versorgen sich auf dem Markt mit anderem Gas. Wir monitoren die Situation genau. Wir haben uns auf die Situation vorbereitet.
Allerdings Gazprom ist der größte Gaslieferant in Deutschland. So viele Alternativen gibt es nun auch nicht. Die Situation ist wackelig, meint der Ökonom Professor Jens Südekomm.
Es ist natürlich schon so, dass jetzt die Situation dynamisch ist und es kommen immer neue Meldungen. Also jetzt zum Beispiel ja auch die Probleme bei der Durchleitung in der Ukraine, wofür auch Russland angeblich verantwortlich ist. Jetzt diese Sanktionsdrohung von Gazprom Germania. Das zeigt, die Situation ist fragil und es kann jederzeit natürlich dazu kommen, dass Putin zum Äußersten greift und den Gashahn zudreht.
Eskalationskurs also beim Gas. Eskalationskurs auch zwischen NATO und Russland. Der am Wochenende erwartete Beitrittsantrag Finnlands zur NATO verärgert den Kreml. Putins Sprecher sagt heute in Moskau, die russische Führung wertet das definitiv als Bedrohung. Zitat: Ein solcher Konflikt birgt das Risiko, in einen vollständigen Atomkrieg zu münden. Der Kreml weiß eben, welche Angstknöpfe er im Westen drücken muss. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, der sagt heute, Finnland ist einer der engsten Partner der NATO, eine reife Demokratie, ein Mitglied der Europäischen Union und ein wichtiger Beitrag zur euroatlantischen Sicherheit. Das sagt der Norweger und NATO-Generalsekretär Stoltenberg. Elon Musk, das ist der Mann hinter Tesla, der Mann hinter dem Weltraumunternehmen SpaceX und neuerdings auch hinter Twitter. Es gibt wohl nichts, was er nicht schafft. Und das hat sich wohl auch der Kommandeur der ukrainischen Soldaten im Stahlwerk Mariupol gedacht. In einem Tweet an den neuen Twitter-Eigentümer bittet er Elon Musk um Hilfe. Elon Musk, die Leute sagen, du kommst von einem anderen Planeten, um uns beizubringen, an das Unmögliche zu glauben. Wir haben Gemeinsamkeiten. Wo ich lebe, ist es nahezu unmöglich zu überleben. Hilf uns, aus dem Stahlwerk rauszukommen in ein neutrales Land. Wenn nicht du, wer sonst könnte es schaffen? Bislang hat Elon Musk darauf nicht reagiert. Allerdings unterstützt seine Satellitenfirma Starlink die Ukraine. Ein Satellitenzugang steht angeblich auch im Stahlwerk in Mariupol. Was heute in der Ukraine passiert ist, jetzt von SWR1-Korrespondent Stefan Lag.
Russland verstärkt offenbar seine Angriffe im Süden und im Osten der Ukraine. Das meldet der ukrainische Generalstab. Dabei hätten russische Truppen teilweise Geländegewinne erzielt, so ein Sprecher. Der Feind führt seine Angriffsbemühungen in der Operationszone Ost weiter fort mit dem Ziel, die volle Kontrolle über die Gebiete Donetsk, Luhansk und Cherson herzustellen und den Landkorridor zur zeitweise besetzten Krim aufrechtzuerhalten. Etwas weiter nördlich sei es hingegen der ukrainischen Armee gelungen, die russischen Einheiten zurückzudrängen. Vadim Denisenko, Berater des ukrainischen Innenministers, gleichzeitig ist es wirklich sehr positiv, dass wir die Russen in Kharkiv im Norden zurückgedrängt haben und uns an einigen Stellen sogar der Staatsgrenze der Ukraine zu Russland angenähert haben. Diese Angaben lassen sich derzeit nicht überprüfen. Kaum Veränderungen gibt es dem Lagebericht zufolge in Mariupol. Über 2000 ukrainische Kämpfer haben sich in dem dortigen Stahlwerk verschanzt. Mehrere hundert von ihnen sollen verletzt sein. Derzeit laufen Verhandlungen darüber, ob sie von einem Drittstaat per Hubschrauber oder per Schiff in Sicherheit gebracht werden können. Die Kämpfer und ihre Angehörigen haben darum gebeten. Sich zu ergeben, wie von Moskau gefordert, kommt für sie nicht in Frage, aus Angst, die russische Kriegsgefangenschaft nicht zu überleben.
Bericht von SWR1-Korrespondent Stefan Lag. Verletzte aus der Ukraine werden auch nach Deutschland geflogen. Einzelheiten erfahren wir jetzt von einem Arzt der Uniklinik Mainz. Die Behandlung in der Ukraine ist oft schwierig und wer Glück hat, der wird eben ausgeflogen nach Deutschland und vielleicht sogar an die Uniklinik Mainz. Professor Norbert Paul ist Medizinethiker an der Klinik und er koordiniert die Hilfe. SWR1-Moderatorin Claudia Deeg hat mit ihm gesprochen.
Herr Paul, mit welchen Verletzungen kommen die Menschen zu Ihnen?
Ja, das ist tatsächlich so, dass wir Verletzungsbilder sehen, die schon auch erschütternd sind. Wir haben eine stabile Patientin aus der Stadt Charkiw mit Granatsplittern. Da ist der Knochen betroffen und auch Muskeln und Haut natürlich. Das ist am Unterschenkel. Morgen wird es um die Rettung eines Menschen gehen mit einer Schussverletzung im Kopf, auch mit Gehirnbeteiligung. Dann haben wir noch einen Mann, ebenfalls stabil, mit Granatsplittern, hat eine Explosion miterlebt und hat eingesprengte Splitter in Haut und Bauch, weit offener Oberschenkel.
Ich muss Sie da an der Stelle kurz unterbrechen, um dringend auf das Wort stabil zu kommen, weil es ist für mich als Laie fast unvorstellbar, dass diese Menschen überhaupt transportfähig waren.
Ja. Diese Menschen sind transportfähig und sie kommen nicht mit einem Intensivflug. Wir halten zwar ein Intensivbett vor, aber Menschen, die aus diesen Verhältnissen einen intensiven Evakuierungsflug bräuchten, kommen in der Regel gar nicht bis Deutschland. Es ist so, dass die in der Regel dann in Polen verbleiben und viele schaffen es auch einfach nicht und überleben das nicht.
Und diese Menschen, die es jetzt zu Ihnen schaffen, was erzählen die? Also ich meine, die brauchen ja neben der Behandlung der körperlichen Verletzung vermutlich auch psychologische Hilfe.
Ja, so weit sind wir noch nicht. Das ist Unfallchirurgie. Die sind in großer Sorge um ihren Körper und da steht wirklich zunächst mal für die nächsten Tage das im Vordergrund.
Reden wir da jetzt über Zivilisten oder über Soldaten?
Beides. Diese Granatverletzungen sind ja eigentlich immer auch das, was man im Krieg Kollateralverletzungen nennt, also Menschen, die zur falschen Zeit am falschen Ort waren. Die Schusswunde am Kopf, das ist ein Soldat. Es ist wohl die Rede davon, dass er bei einer Erschießung war als Opfer.
Wer entscheidet denn eigentlich, wer zu Ihnen kommen kann? Also, oder anders gefragt, es könnte ja auch ein russischer Soldat vielleicht dabei sein.
Entschieden wird das durch ein sogenanntes Kleeblatt, das nationale Kleeblatt. Also alle diese Fälle werden bundesweit verteilt, sodass sich die Lasten in den Krankenhäusern auch verteilen. Und momentan sind es im Wesentlichen Geflüchtete, die Richtung Westen gehen. Wir schließen aber nicht aus, dass wir auch russische Kriegsgefangene oder russische Verletzte versorgen. Die Gründungsakte des Internationalen Roten Kreuzes legt ja fest, dass ohne Ansehen von Partei oder Person Leben gerettet wird.
Professor Norbert Paul von der Uniklinik Mainz. An der Uniklinik werden Soldaten und verletzte Zivilisten aus der Ukraine behandelt. Ein kleiner G7-Gipfel an der Ostsee. Bis zum Sonntag beraten die Außenminister der G7-Länder über die Folgen des Ukraine-Krieges. Tagungsort ist ein Luxushotel an der Ostsee in Schleswig-Holstein. Die G7, das sind die USA, Großbritannien, Frankreich, Italien, Kanada, Japan und Deutschland. Und das Treffen wird die Urlaubsidylle am Weißenhäuser Strand bei Oldenburg etwas durcheinander bringen. SWR1 Reporter Hauke Hallern.
In Weißenhäuser Strand und Umgebung sind viele Straßen gesperrt. Auch die Ostsee ist in einem Radius von 2,5 Kilometern um das Luxusressort gesperrt. Drohnen dürfen im Umkreis von 9 Kilometern nicht fliegen. Die Jagd ist im Umkreis von 10 Kilometern verboten. Jana Reuter von der Landespolizei Schleswig-Holstein.
Auch Fußgänger und Fahrradfahrer müssen sich auf Beschränkungen einstellen. Das heißt, dass wir Personenkontrollen durchführen und gegebenenfalls müssen sich Fußgänger und Radfahrer auch darauf einstellen, dass ihre mitgeführten Rucksäcke beispielsweise durchsucht werden.
Die Touristiker in der Region hoffen vor allem, dass es keine Ausschreitungen von Gegendemonstranten gibt, wie vor 5 Jahren beim G20-Treffen in Hamburg. Vielmehr sollen Bilder von der schönen Landschaft eine Werbung sein, sagt der Betreiber eines Campingplatzes in Weißenhäuser Strand, Uwe Ölschläger.
Das ist schon gewaltig, was hier auf uns zukommt. Aber die politische Lage ist ja auch nicht so rosig mit der Ukraine und so weiter und so weiter. Ja gut, wir leben noch in der Demokratie. Jeder kann sich äußern, jeder kann alles machen. Bloß mit der Randale sollte das ein bisschen weniger werden. Und dann haben die natürlich auch ihr Recht, da zu sein.
Christine Voss ist Bürgermeisterin des Amtes Oldenburg-Land, zu dem die Gemeinde gehört. Sie ist optimistisch. Das liegt ihrer Meinung nach auch an der speziellen Lage von Weißenhäuser Strand.
Es ist relativ abgeschottet, nenne ich es mal. Also man kann nicht einfach mit Bus und Bahn dorthin reisen. Das ist schon ein Vorhaben. Der Bus fährt, glaube ich, nur 2-mal am Tag dort vorbei.
Und so hofft Voss, dass das G7-Treffen in Weißenhäuser Strand möglichst ruhig verläuft.
Thema heute, täglich von Montag bis Freitag in SWR1 Rheinland-Pfalz.